Die Bedeutung angesprochen, wir, na, das machen, ich will dazu gar nichts groß sagen, das Thema sagen. Dazu haben wir zwei ganz tolle Referenten gewonnen. Einmal Eckhard Sieker. Er steht da, er ist hier als Wissenschaftsjournalist vorgeführt im Programm. Das ist er, ich finde das ein bisschen, fand das ein bisschen farblos. Also er hat 20 Jahre beim Monitor mitgearbeitet, er hat die Anstalt mitgemacht, er hat ein investigatives Kabarett und er ist gleichzeitig noch als Naturwissenschaftler und physikgeschichtlich unterwegs. Das finde ich eine ganz schön bunte Persönlichkeit und wir sind ganz froh und glücklich, dass du hier bist, Ecki.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier, eben habe ich, wie gesagt, von meiner Freundin Gabriele Schmalz, die ich übrigens beim Monitor kennengelernt habe. Und da hatte sie auch schon diese Frisur. Das ist schon lange her. Wir sind, haben zusammen journalistisch gearbeitet und sind befreundet. Und ich wollte jetzt eigentlich mal über Medien reden, warum diese Medien, was Entscheidendes sind, wie sie funktionieren. Das heißt also, ich meine, wir haben einen Krieg. Kriege werden aber nicht nur mit Bomben, Panzern und Waffen geführt, sondern Kriege werden auch um Köpfe geführt. Mit Medien. Mit Medien, deren Krieger oder deren Soldaten und Soldatinnen unter anderem Journalisten sind. Und die dazu beitragen, sozusagen für solche Kriege wie den in der Ukraine die Köpfe zu gewinnen und zu Situationen zu führen, die schwer verstehbar sind, dass man selbst unter eigenen Freunden oder anderen oder politisch Verwandten Menschen findet, die jetzt alles mit schweren Waffen überhäufen wollen. Und das solidarisch finden. Also zunächst erstmal, wie eben auch schon gesagt wurde, Journalismus wird ja immer so verstanden, etwas überzogen als vierte Gewalt, aber es hat eigentlich in einer auch bürgerlichen Demokratie eine Wächterfunktion, die sie letztendlich realisieren sollten. Und das heißt, wie es in Grundlagen des Journalismus zum Beispiel in der Universität Würzburg heißt, Journalisten haben die niemals endende Aufgabe, besteht darin, die Mächtigen in Politik, Kultur, Wirtschaft unter Legitimationsdruck zu stellen. Die Mächtigen sollen sich dem Bürger stellen, sollen sich äußern zu ihren Entscheidungen und Handlungen. Ja, das ist das Minimum, was Journalismus tun sollte. Und ich sage das mal am Anfang, um hinterher jetzt zu vergleichen, was wir jetzt haben. Und das Entscheidende auch noch, es wird gerne über Aufklärung geredet. Diese Entwicklung seit Descartes, wo selbstständig denkende Bürger da sind, die über die Realität denken, versuchen sich zu verstehen, da ist die Physik, wie wir sie heute haben, entstanden. Aber heute ist der Begriff Aufklärung, der sozusagen aus dem 17. Jahrhundert das prägt und in vielen Diskussionen da ist, ist heute eher im Bereich der Geheimdienste zu finden. Der englische Begriff Intelligence heißt ja auch Verstand, Klugheit, Einsicht, aber eben auch geheimdienstliche Aufklärung. Und die CIA, der Auslandsgeheimdienst der USA, wird zum Beispiel durch einen Director of National Intelligence beaufsichtigt. Und man sollte nicht davon ausgehen, dass diese nationalen und internationalen Aufklärer Aufklärung im Sinne der Aufklärung betreiben. Und das sozusagen, das wirklich philosophische Wort ist Enlightenment, im Französischen Lumière und Illuminissimo im Italienischen. Das hat was mit Aufklärung im Sinne damit zu tun, dass sie Journalisten und wir, es sollte Licht in die wahren Zustände der Welt gebracht werden. Und da kommen wir zu einem Punkt, dass seit einiger Zeit dies durch eine Wirtschaftsideologie und Wirtschaftssystem des Kapitalismus, Neoliberalismus hatte, wie Oskar eben auch schon darlegte, wesentlich geprägt ist seit den 80er Jahren. Er hat eine irrationale Marktreligion entworfen. Es ist dieser Markt als Gottheit privatisiert, der Steuersenkungen fordert für Reiche, der Sozialstaatsabbau als Programm hat und die Flexibilisierung aller Menschen und Institutionen hinsichtlich dessen, dass der Markt funktioniert, mit anderen Worten, dass die am Markt am meisten verdienen, sozusagen enorme Vorteile daraus ziehen und enormen Reichtum entwickeln. Dieser Neoliberalismus, der vorher entwickelt worden ist, wurde am 11. September 1973 Durch den Sturz von Allende durch die USA, mit Hilfe der USA und durch die Diktatur von Pinochet, geübt und von den Chicago Boys analysiert. Im selben Jahr, in denselben Jahren oder 10 Jahre nachdem Reagan kam, also 1983, hat er dann, nachdem er Präsident geworden war, etwas gemacht, was heute in Europa passiert. Damals fiel nämlich auf, dass die Geheimdienste, die CIA, eingriffen, auch sozusagen nicht nur, indem sie normale geheimdienstliche Arbeit begingen, sondern sie haben manipulatives Einmischen in gesellschaftliche Organisationen vorgenommen, getarnt, und sie haben sie gesteuert, manipuliert. Und das fiel auf und das war peinlich. Was haben die USA damals gemacht? Sie haben gesagt, nee, das können wir nicht so machen, wenn das auffällt, dass die da irgendwie Studentenorganisationen zum Beispiel unterwandern und so weiter. Dann müssen wir andere Organisationen nehmen, die nicht danach aussehen. Und haben zum Beispiel den National Endowment for Democracy gegründet, der völlig bezahlt wird, eben über den Kongress. Oder es gibt so Organisationen wie die USAID. Das heißt also eine Organisation, die letztendlich dahinter das Außenministerium steht, aber die dann sozusagen eben NGOs beeinflussen und steuern. Also NGOs sind ja durchaus was Wichtiges, also wenn sie sozusagen echte im Interesse derjenigen, den vorgeben zu dienen, Arbeit leisten, also indem sie in der dritten Welt irgendwie für Infrastrukturen sorgen, dass da bessere Lebensverhältnisse herrschen. Das alles ist ja da, aber es gibt auch massiv NGOs, die für mehr Demokratie, für Frieden, für anderes werben, aber letztendlich von Leuten gesteuert und bezahlt werden und deswegen als erstes so nicht auffallen. Und das war die große Idee, doch solche Organisationen zu nehmen. Und eben auch philanthropische Stiftungen, die was fördern. Und letztendlich haben wir in den USA seit den 80ern Infrastrukturen, die eben letztendlich diese Art der geheimdienstlichen Arbeit übernommen haben, sodass die Dienste nicht unmittelbar viele dieser Sachen machen müssen. Und sie haben etwas letztendlich entwickelt, was strategische Kommunikation heißt. Strategische Kommunikation meint, dass ich ein Ziel habe, und Methoden entwickle, Menschen begrifflich, sprachlich zu beeinflussen und zu steuern und zu lenken im Sinne meiner Ziele. Das ist in der Werbung entwickelt worden, aber es ist auch im politischen Bereich entwickelt worden. Und man hat aber etwas übernommen, was immer wieder vorkommt, nämlich man hat Ideen, so von zumindest von linksscheinenden Leuten in der Philosophie genommen, die Postmoderne, den Poststrukturalismus, und hat so Dinge gemacht, wie beispielsweise, dass wir alle das Recht haben auf unsere eigene Geschichte, auf die Geschichte, wie wir Dinge sehen. Das fing von Kunstwerken an, das fing von Literatur an. Und das wichtig ist, dass die Dissense ausgetragen werden. Und dann hat man jeder sein Weltbild so theoretisch vorgetragen und dann hat man darüber abgestimmt, was nun stimmt. Und das war fatal. Das haben Herrschende übernommen und haben dann gesagt, ja, wenn man jeder so sein kleines Weltbild hat, jeder beurteilen kann, wie eine Situation ist, und dann zum Schluss stimmen wir ab, was stimmt, ist das fatal für sowas wie Wahrheit oder Objektivität. Weil letztendlich da Leute sitzen und dann irgendwie abstimmen, was uns stimmt. Und aber vergessen, dass es sowas wie Realität gibt, an der man das zu messen hat. Das heißt, Wahrheit wird zu einer neuen Wahrheit über Abstimmung. In dieser Zeit, haben wir ja selber erlebt, hat eine Infrastruktur in den Medien zugenommen über Talkshows. Nämlich das Zweite ist, die über den Dissens, den sie vorführen, entscheiden, sind ausgewählte Leute, die anderen dürfen zugucken. Das heißt also, letztendlich wird die neue Wahrheit über eine Pseudo-Dissense bei Maischberger und anderen oder bei früher Christiansen und anderen Talkshows, ist ja nicht nur in Deutschland so, wird immer wieder das Gleiche diskutiert, man streitet sich so ein bisschen in so einem eng umzäunten Garten und dann wird zum Schluss, ist man sich grundsätzlich einig. Und das sind Teile sozusagen der strategischen Kommunikation, die dazu führten, dass sowas wie auch wie geförderte bunte Revolutionen stattgefunden haben, auch außerhalb Europas, und die auch dazu geführt haben, schon 2004 in der Ukraine, damals Juschtschenko als Präsidenten durchzusetzen. Und letztendlich, das kann ich jetzt nicht ganz ausführen, das ist ein anderes Thema, weiß man, dass es dann, als Janukowitsch Präsident war, seit 2010, im Jahre 2013, im November, zur Einführung und Vorbereitung eines Putsches kam, der dann im Februar vollzogen wurde und seither sozusagen man muss es sagen, eine von Putschisten begründete Regierung da ist, die von den USA gesteuert und befördert worden ist. Das müsste man jetzt im Einzelnen beweisen. Man könnte zum Beispiel sich, der leider schlecht verfügbar ist, den Film von Oliver Stone angucken, Ukraine on Fire, der das ausführlich auch darlegt. Und man kann sich die Medien, wenn man Lücken findet, dazu durchsuchen. Jeden fand Nuland und der Botschafter der USA, jeder kennt das noch, fuck the EU. Aber im Hintergrund, was bei dem abgeschwörten Gespräch interessant ist, sie haben dann jetzt Juschenko überlegt, den müsste man jetzt als Präsidenten haben. Das war ein Telefonat, wo es nicht um die scheiß EU ging, sondern es ging darum, das war ein Vorbereitungsgespräch für einen Putsch. Und es ist einfach so, dass interessanterweise dies bis heute erfolgreich war. Man hat immer gesagt, dass friedliche Demonstrationen, und es waren aber letztendlich Schlägertruppen, Söldner mit schweren, also mit Waffen, mit Gewehren, mit Schlagstöcken, Molotow-Cocktails bis hin zu Pistolen. Es wurde letztendlich ein Putsch militärisch und mit Söldnern durchgeführt. Und interessant ist, dass danach dann aufgrund dieses Erfolges, der hier natürlich anders verkauft wird, etwas eingerichtet wurde, das auch in Europa strategische Kommunikation auch hinsichtlich Russland und Osten durchgeführt wird. Nämlich kurz danach hat dann in der EU Leute beschlossen, man müsse jetzt eine strategische Kommunikationsplattform hier in Europa haben, um Leute zu beeinflussen. Und die wurde dann am 1. September 2015 in Kraft gerufen und seitdem existiert sie. Das ist die EU East Stratcom für strategische Kommunikation. Und was sie machen, ist im Grunde genommen, sie versuchen, Menschen zu erreichen, Medien zu erreichen, Journalisten zu erreichen, vor allem junge Leute zu erreichen, um das Ziel darzulegen, dass Russland gefährlich ist, dass sie Angreifer sind, dass sie aggressiv sind, in die Köpfe zu pflanzen. Was also strategische Kommunikation ist, sie arbeiten also selektiv mit Sachverhalten oder Tatsachen, erzählen eine Geschichte, die ihrer Hauptgeschichte zum Beispiel gegenüber Russland entspricht und entsprechend auch letztendlich nützt. Das heißt, das ist das Gegenteil von Aufklärung oder Wahrhaftigkeit. Das ist ein Teil einer Kriegsführung. Deswegen ist Stratcom ist eigentlich ein militärischer Begriff. Und so sollte es keinen im Grunde genommen letztendlich wundern, dass sie eng zusammenarbeiten mit einem ebenfalls aufgebauten, zumindest sich austauschen mit einem mit einer NATO-Institution, die NATO Strategic Communication Center of Excellence heißt und in Riga ist. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach so, dass diese NATO-Exzellenzzentren natürlich Beihilfe leisten. Sie arbeiten zusammen, diese EastTratcom, mit der NATO, mit den EU-Ländern, mit allen möglichen anderen Organisationen. Aber die NATO ist immer mit im Boot. Und es ist so, dass die Ukraine gleichzeitig gesagt hat, naja, für die wahre Information, ihre Information, gründen wir eine Ukraine Crisis Media Center 2014 aufgrund der Erfolge. Und sie bedienen das immer noch bis heute. Und letztendlich ist es so, dass sie, kann man sich fragen, wer bezahlt das? Wer stützt die? Ich kann es kurz mal vorlesen. Sie sagen, over the years, UCMC, also diese Ukraine Crisis Media Center, wird unterstützt bei Ukraine World Foundation, USAID, National Endowment for Democracy, EED, NATO, UNICEF, German Marshall Fund, International Renaissance Foundation, Soros, embassies of the US, Netherlands, Switzerland, Finland, Norway, Sweden and Germany, Spirit of America und Heinrich Böll Stiftung. Ja, also, und dann sind sie noch ein bisschen weitergegangen. Seitdem gibt es hier, wir machen ja auch einen hybriden Kongress, aber auch hybride Kriegsführung, die man entwickeln kann. Das heißt also, das ist Kriegsführung, eine Mischform zwischen offener und verdeckter Kampfformen, auch in Medien um Köpfe. Sie haben dies entsprechend, und zwar machen Sie Folgendes. Strategisch kommunizieren heißt, das, was wir machen, sagen wir jetzt, das machen die Russen. Und das müssen wir aufdecken, indem wir das eine Anti-Warfare, hybride Warfare-Gruppe gründen. Und das haben sie dann gemacht. Hybrid Warfare Analytical Group war die Unterordnung der Ukraine. Und die ist im Grunde genommen besetzt mit Ukraine Armed Forces, also mit entsprechenden Leuten aus den bewaffneten Streitkräften. Und die sind auch wieder gefördert. Die werden, das heißt, ich habe eine Gruppe, die hybride Kriegsführung eigentlich bekämpft. Das ist wie mit defensiven, offensiven Waffen, nicht auch oder biologischen Waffen. Wir machen ja nur die Antiforschung. Ne? So wird das seit langem begründet, ist ein langes Problem. Und hier haben sie das gemacht, diese sozusagen wirklich gefährliche Argumentation eben im Grunde genommen sich bezahlen zu lassen. Und diese Untergruppe der Ukraine, von der wir bis heute auch Nachrichten und sowas kriegen, ohne dass es draufsteht, von wem wir sie kriegen, ist eben auch wieder von Renaissance and Fulbright von US Department of State, NATO, OSCE, the German Marshall Fund, Konrad Adenauer und Heinrich Böll Stiftung. Also an der Stelle sind wir schon mal da, dass wir sehen, es gibt Infrastrukturen. Es gibt Infrastrukturen, die strategisch kommunizieren. Und diese strategische Kommunikation hat nichts mehr mit dem Journalismus zu tun, den ich am Anfang erwähnt habe, nämlich, dass er aufklären soll, damit wir die Herrschenden unter Druck setzen können, sich zu rechtfertigen. Insofern ist das, was wir zum Beispiel bei diesen Faktencheckern sehen, ist ja etwas, dass sie sich was rausgreifen, sagen, das ist so nicht, manchmal haben sie sogar recht, aber das Problem ist, sie greifen sich die Sachen raus, die stören, die herrschende Ideologie stören. Im Grunde genommen machen sie etwas, greifen sie nur Dinge auf, die diese gerade gängigen Weltbilder, herrschenden Weltbilder als Weltbilder herrschenden, stören. Sie sind also sozusagen Bodyguards der herrschenden Weltbilder. Und entsprechend dem, was ich am Anfang gesagt habe, sie produzieren nichts in dem Sinne selber, dass sie was aufklären, um die Herrscher unter Druck zu setzen. Und das hat im Grunde genommen ist eine Mindestbedingung für Journalismus. Insofern sind es Dienstleister, die als Journalisten erscheinen, aber sind in dem Sinne, was ich gesagt habe, keine Journalisten. Es ist eben so, und das muss man sehen, dass man damals in den Erfahrungen in den USA, dass man sowas hat wie auch Zivilgesellschaft. Diese Begriffe, die gab es nicht so, gibt es jetzt schon ein paar Tage, aber es sind ja im Grunde genommen, wo man erwähnt, ja, das ist zivil und das hat einen guten Nebeneffekt, nämlich zivil, wir sind nicht militärisch. Also auf jeden Fall kann man mit uns reden, wir machen alles und man nimmt alle zusammen, jede aufrechte Bewegung, aber auch die sozusagen, die jetzt Aufklärung im Sinne Intelligence betreibt, nicht? Also die Aufgabe der Dienste mit übernommen haben. Und ich denke mal, das ist das, was man damals auf die Nation, das nennt man dann Softpower, durch antiaufklärerische ökonomische Legitimationsideologien, postmoderne Erzählungen, die unhinterfragt bleiben. Und jemand, der die kleinen Geschichten außerhalb des Zaunes dann angeht, da kommt einfach der Ruf Verschwörung. Da muss man nicht argumentieren, sondern da wird nur gelabelt. Label Verschwörung außerhalb des Gatters, kann ich mit abstehen, nur Dissens, Ende der Fahnenstange. Und wenn es dann so ist, dass es richtig stört, wird es auch beispielsweise dann ernst. Zum Beispiel, ich meine, sowas Absurdes, Frau Krone-Schmalz hat 2015 ein Buch geschrieben, das heißt Russland verstehen. Inzwischen hat sie Ärger ohne Ende, dass dieser Titel auch zum Beispiel behindert wird in Buchhandlungen, bei Verlegern und so weiter, beziehungsweise beim Verteilen. Sie hat echte Probleme, weil da Russland verstehen draufsteht. Das muss man sich reinziehen. Und das andere ist, wir dürfen, es gibt diese Softpower, das heißt, die unter dieser strategischen Kommunikation vor allen Dingen, geleistet wird. Aber es gibt auch Ausbau und Einsatz von Gewaltstrukturen, nämlich Hardpower, Verbreiten von Angst über ökonomische Scheitern und sozialen Absturz und alles Mögliche. Und er zwingt so soziale Anpassung auch an Eliten. Letztendlich, dann komme ich zum Schluss jetzt, ist es so, die neoliberale Herrschaftssicherung der globalen Kapitalinteressen beruht einerseits immer mehr auf antiaufklärerischen Propagandatechniken, wie es ganz wesentlich die strategische Kommunikation ist, als Softpower, sowie andererseits auf sanktionierenden und exekutierten Gewaltmaßnahmen. Hard Power. Der Neoliberalismus in all seinen Spielarten ist eine irrationale, asoziale, antidemokratische und rechtsextreme Ideologie. Und wenn man dies nicht erkennt und nicht diskutiert, übersieht man, dass dieses Vorgehen der Herrschenden in allen Bereichen von Ökonomie, auch bis Medien, dass dieses Vorgehen bedeutet die langsame Faschisierung des bürgerlich-demokratischen Staates.